Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist knapp Ende August und dies ist die erste Folge in der Vorschauserie auf die NHL-Saison 2026-2027. Wie bekannt beginnt die NHL-Saison in dieser Spielzeit bereits Ende September und das bedeutet natürlich auch für mich, bei einer Folge pro Team, pro Tag, Sternchen mit dran für die Interviews, das habt ihr vielleicht in der letzten Folge schon gehört, dass ich eben entsprechend mindestens 32 Tage zurückzählen muss. Und das bedeutet eben Ende August loslegen mit den Vorschau-Sendungen. Was erwartet euch? Vielleicht ihr in dieser ersten Ausgabe so ein bisschen nochmal die Rahmenbedingungen, zum einen als Erinnerung an diejenigen, die schon länger mit dabei sind, aber hoffentlich auch an die neuen Hörerinnen und Hörer und auch da als allererstes vielleicht die Bitte, wenn ihr neu dabei seid, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei Instagram Sportpassion oder vor allem dann auch über info@sportpassion.de oder bei Twitter oder bei Blue Sky. Feedback: Wie gefallen euch die Sendungen? Was fehlt euch? Was ist etwas, was ihr vielleicht auch nicht versteht? Auch das ist ein Punkt, der immer mal wieder kommt. Fragen, die für neue NHL-Fans dann noch nicht beantwortet sind, die kann ich hier sicherlich mit aufnehmen, auch im Hinblick auf die einzelnen Teams. Wie funktioniert ein Salary Cap? Warum hat das eine Team ein bisschen weniger Platz? Und so weiter und so weiter. Was bedeuten zum Beispiel Gehaltszahlungen aus den Vorjahren? Was ist ein Buyout? Das sind alles Dinge, die vielleicht jetzt in den Vorschau-Sendungen dann auch ein Thema sein werden. Und wenn ihr da eben Fragen habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Inhaltlich sehen die Folgen so aus, dass ich erstmal einen kleinen Rückblick gebe. Was war in der letzten Saison? Was hat das Team für eine Bilanz gehabt? Was ist dann am Ende auch bei rausgekommen, wenn es sich auch dann um ein Playoff-Team handelte? War das ein Erfolg? Konnte man das als gelungene Saison sehen? War das vielleicht etwas, was ein Problem war? Lief es schlechter für das ein oder andere Team? Das sind eben Dinge, die ich dann jeweils auf die Mannschaft in der Folge erläutern werde. Dazu gibt es von mir Statistiken, auch aus der Vorsaison, um dann eben auch so ein bisschen abzuleiten, okay, was waren denn vielleicht die Probleme? Was muss man da adressieren? Es gibt da auch dann von mir die Infos, was sind die Neuzugänge, was sind die Spieler, die das jeweilige Team dann verlassen haben. Was gab es vielleicht auch an personellen Veränderungen im Management, Trainerwechsel, sowas in der Art. Und danach biege ich ab in Richtung Saisonvorschau. Und da haben mich ein paar E-Mails erreicht von euch. Also da auch vielen, vielen Dank an diejenigen, die da eben dann entsprechend geschrieben haben und stellvertretend für eure Mails würde ich einen Teil aus einer E-Mail von Sebastian zitieren. Der hat vorgeschlagen, dass ich versuche, eine Storyline zu finden, welches Thema oder welche Kernfrage prägt dieses Team in der kommenden Saison. Da nennt er als Beispiele Umbrüche bei alternden Contendern, die Entwicklung der Top-Rookies oder Druck auf den Trainer und einen gewissen Erfolgsmaßstab, das heißt also, wie muss die Saison aus meiner Sicht für das Team verlaufen, damit man am Ende von einer erfolgreichen Saison sprechen kann. Und auch da bringt er nochmal ein Beispiel, manche Teams, für die zählt nur noch der Stanley Cup und für andere ist es schon wichtig, wenn sie nicht mehr Letzter am Ende der Tabelle sind, Talente entwickeln können, die Playoffs erreichen und so weiter. Das wird es von mir in den Ausgaben zu den 32 NHL-Teams geben. Ich hoffe, dass ich da auch relativ vollständig euch diese Informationen dann zusammenstellen kann. Das bedeutet für mich immer, dass ich aus diversen Quellen mir eben da eine Übersicht zusammensuche. Natürlich gibt es auch Vorschau-Ausgaben und Previews von anderen Anbietern in Nordamerika dann speziell oder von der NHL selber. Es ist aber häufig so, dass sie eher nah an der Saison erscheinen und nicht so weit im Voraus, wie das jetzt bei mir zum Beispiel bei den ersten Teams der Fall sein wird. Und es ist oft auch so, dass da teilweise die Informationen nicht ganz vollständig sind, also dass dann eben versucht wird, dort das Ganze zu komprimieren. Ich hoffe, dass ich bei meinen Vorschau-Sendungen euch die Informationen in Gänze dann auch zur Verfügung stelle. Wir kommen noch zum Thema Reihenfolge. Da lasse ich euch noch ein bisschen im Dunkeln und warte auch mal ab, was ihr da für Ideen habt, warum ich denn die Reihenfolge, die jetzt in den Vorschau-Sendungen gewählt wurde, ausgesucht habe. Es beginnt, und das kann ich euch jetzt natürlich sagen, in dieser heutigen Ausgabe mit den Winnipeg Jets. Das ist das erste Team, auf das ich schaue. Und ja, die restlichen Teams, ihr werdet dann am Ende der Sendung von mir entsprechend das nächste Team erfahren. Und dann warte ich mal ab, wer denn wann auch die Lösung dafür hat, warum ich diese Reihenfolge gewählt habe. Also was dann diese Reihenfolge auch festlegt. Und damit Eröffnungsbully für die Winnipeg Jets. Die hatten in der Spielzeit 24-25, also der vorletzten Saison, die beste Bilanz in der NHL, waren damals auch in den Playoffs zumindest in die zweite Runde gekommen, hatten also durchaus hohe Erwartungen an die letzte Spielzeit, aber Connor Hellebuyck, der Nummer 1 Torhüter, der musste sich einer Arthroskopie unterziehen. Und damit war die Saison für Scott Arniel schon mit seinen Jungs schlecht gestartet. Und im Grunde haben sie sich dann nie so richtig in Playoff-Position bringen können. Am Ende standen in 82 Spielen exakt 35 Siege, 35 Niederlagen, 12 Mal extra Punkte, das macht dann auch 82 Zähler, also genau im Durchschnitt einen pro Partie. Und das bedeutete in der starken Central Division nur Platz 7 und insgesamt in der Western Conference auch einen größeren Abstand zu den Playoff-Rängen. Um genau zu sein, waren sie damit 8 Punkte hinter den Los Angeles Kings, die den zweiten Wildcard-Platz belegt haben. Was gibt's zu den Statistiken zu sagen der Winnipeg Jets aus der letzten Spielzeit? Siege habe ich schon erzählt, 35. Sie hatten 229 Treffer. Das war nur Platz 25, was den Angriff betrifft. Also da auch schon sehr, sehr enttäuschend. 256 Gegentore, das ist Platz 21 in der Abwehr gewesen. Dann schaue ich mal weiter durch. Beim Corsi-Wert lagen sie auf Platz 22. Bei den Expected Goals waren sie auf Platz 24. Hochkarätige Torchancen, Platz Nummer 27. Also alles Werte, die nicht besonders gut waren. Auch wenn wir auf die Special Teams schauen, da waren es dann am Ende 19, ein bisschen um die 19%, Platz 24. Beim Penalty-Killing auch nur Platz Nummer 21, auch bei den Schüssen und so weiter und so weiter. Also einzig, wenn ich jetzt hier meine Statistiken durchschaue, bei den Face-Offs, da waren sie so, dass sie auf Platz 9 waren, da eine ganz gute Statistik hatten. Und bei den Hits, die sie abgegeben haben, haben sie relativ viele Checks mit Platz Nummer 7. Und ansonsten eher Durchschnitt, selbst die Save Percentage, obwohl dann Connor Hellebuyck ja, nachdem er dann von seiner Verletzung wiederkam, auch noch jede Menge Spiele absolviert hat, nämlich ganze 57. Also trotzdem war auch die Save Percentage insgesamt für die Winnipeg Jets nicht besonders gut. Also eine sehr, sehr mittelmäßige Saison, ein Schritt nach hinten, keine wirkliche Entwicklung zu erkennen. Zum einen eben die Verletzung auf der Torhüterposition, zum anderen vielleicht auch eine Auswirkung, dass Nikolaj Ehlers nicht da war. Es war ja auch vorher schon so, dass Winnipeg immer mal wieder so ein bisschen auch die Offensive brauchte, auch das ist ja ein Punkt im Vergleich zu anderen Teams, vielleicht nicht so diese ganz hohe Top-Klasse bei den Stürmern, obwohl da auch ganz gute individuelle Zahlen waren. Denn wenn man dann auf die Statistiken der Spieler schauen, da war es tatsächlich so, dass Winnipeg 3 Spieler hatte mit 30 oder mehr Toren, nämlich Mark Scheifele, Kyle Connor und Gabriel Villardi. Man muss auch dazu sagen, das ist übrigens die komplette erste Sturmreihe, alle drei haben alle 82 Saisonspiele absolviert, also auch sehr, sehr zuverlässig gewesen, die drei. Nur danach wird es vergleichsweise dünn. Dann gibt es noch 5 Spieler, die zweistellig getroffen haben, aber keiner davon irgendwie 20 oder mehr Tore. Das heißt, du hast vorne zwar die drei, die gut getroffen haben, du hast aber auch keinen 40- oder 50-Tore-Stürmer mit dabei. Auch das ist ein Punkt. Und du hast danach eben auch nicht die Situation, dass du sagen kannst, okay, wir haben vielleicht nicht die Top-Top-Stürmer, wir haben aber dafür 2, 3 Reihen, die richtig zuverlässig treffen. Das war auch nicht der Fall. Also an der Stelle im Prinzip ein Mix aus fehlender Top-Qualität und auch fehlender Tiefe in der letzten Spielzeit. Und wie gesagt, das Jahr davor lief vielleicht alles gut. In der Saison jetzt, da waren eben Dinge mit dabei, die nicht so toll gelaufen sind. Zum Beispiel muss man ja auch sagen, mit Nino Niederreiter rede ich jedes Jahr darüber dann, wenn ich ihn im Interview habe, dass er so vielleicht die 20 Tore als Ziel hat. Im letzten Jahr waren es 8. Er hat auch 21 Spiele verpasst, also es war auch etwas, was natürlich wieder durch Verletzungen beeinflusst war bei ihm, aber eben auch dadurch, dass das Team insgesamt nicht so funktioniert hat, glaube ich, wie man sich das dann in Winnipeg vorgestellt hatte. Was gab es an Veränderungen im Sommer? Einige davon waren selbstgemacht, andere waren im Prinzip erzwungen. Zum einen ist da natürlich zu nennen der Rücktritt von Jonathan Toews, der gesagt hat, meine NHL-Karriere, die ist beendet. Seine letzte Saison, die war vielleicht sogar ein bisschen erfolgreicher und besser, als sich das mancher vorgestellt hat. Er hat alle 82 Spiele gemacht. Also das fand ich schon erstaunlich. 11 Tore, 18 Vorlagen, ist jetzt auch nicht komplett daneben, was so die Statistiken betrifft. Ich will mal einmal kurz noch schauen, wie das bei ihm in den letzten Jahren in Chicago war. Da hatte er zum Beispiel 31 Punkte in 53 Partien. Das Jahr davor 37 in 71. Also so weit raus statistisch aus dem, was er bei Chicago geleistet hatte in den letzten Jahren, war jetzt die letzte Spielzeit für ihn nicht. Und wie gesagt, die 82 Spiele waren schon erstaunlich. Das ist schon etwas länger her gewesen, dass er alle Saisonspiele mitmachen konnte. Nur, er hat jetzt eben gesagt, okay, es reicht mir. Ich habe nochmal zu Hause gespielt. Ich habe eine ganz, sage ich mal, respektable Spielzeit auch gehabt. Also auch das war, glaube ich, etwas, was ihm wichtig war, dass er eben nicht irgendwo untergeht, sondern dass er durchaus mithalten konnte. Das hat er gezeigt. Aber er konnte seinem Team auch nicht diesen Push geben, den die Mannschaft gebraucht hätte, um dann eben auch die Playoffs zu erreichen. Also, Jonathan Toews ist weg bei Winnipeg, aber auch aus der NHL. Eric Comrie, der ist als Torhüter zu den San Jose Sharks gegangen. Und Gustav Nyquist, der ist im Moment noch, zumindest mein Stand, unrestricted free agent. Was haben die Winnipeg Jets gemacht? Was hat General Manager Kevin Cheveldayoff auf den verschiedenen Positionen versucht? Er hat sich einen Backup geholt, der vielleicht eine Notlösung sein könnte. Das wird gleich noch ein Thema werden. Er hat sich Stuart Skinner geholt, den unter Vertrag genommen. Der war ja zu Beginn der letzten Spielzeit in Edmonton, dann nach Pittsburgh getauscht, dort auch gute Zahlen gehabt im Grunde. Also wenn man einmal schaut, Goal Save Above Expected bei ihm, das war plus 8,3, ist jetzt auch nicht so der Wert, wo man sagen kann, das ist wirklich schlecht. Also fand ich schon respektabel. Natürlich gab es dann auch wieder in Richtung Playoffs so ein bisschen Probleme, vielleicht auch den Wechsel insgesamt gesehen. Die klassischen Zahlen 2,99 der Gegentorschnitt und dann eben 88,5% die Fangquote. Ja, das ist so etwas, wo man sich vielleicht auch ein Stück weit von verabschieden muss, hat zum Beispiel Philipp Grubauer im Interview auch gesagt, als die Frage kam, naja, wo, auf welche Statistiken schaut er denn oder wie schaut er auf Statistiken? Da meinte er dann auch, dass bei den Torhütern sich das Ganze auch so ein Stück weit verschoben hat, denn durch die offensive Entwicklung der Liga, die ja mehr Wert darauf legt, eben das Tore fallen, sind die Zahlen, vor allem eben diese klassischen Werte, Fangquote, Gegentorschnitt, bei Torhütern durchaus auch nach unten gegangen. Stuart Skinner also als Backup. Mario Ferraro, der kommt aus San Jose, um die Defensive zu verstärken. Noah Gregor aus Florida als Flügelspieler und nochmal Henry Thune auch für die Defensive. Der war vorher in der Toronto Maple Leafs Franchise. Wer aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass es nicht so große Veränderungen waren, vor allem was das Thema Offensive betrifft. Wenn ich jetzt eben gesagt habe, dass die Winnipeg Jets in der Offensive nicht besonders gut waren, 229 Tore, Platz 25, dann hätte man vielleicht erwarten können, dass sie an der Stelle ja vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler sich holen. Nur ein Problem natürlich, was die Winnipeg Jets hatten, was aber dann auch alle NHL-Teams hatten. Es war ja nicht so viel möglich auf dem Markt. Das heißt also, wenn man jetzt überlegt, welcher Spieler wäre denn ein Kandidat gewesen für die Winnipeg Jets, dann blieben, nachdem große Verträge, zum Beispiel der von Alex Tuck, abgeschlossen wurden, nicht so viele. Jordan Kyrou auch getauscht aus St. Louis. Das ist eben auch immer der Punkt, mit wem kannst du dann tauschen, was kannst du den anderen Teams bieten, möchten Spieler auch zu dir kommen, auch das ist ja etwas, ich sag jetzt mal, wenn ich dann den Jason Robertson mit in den Hut schmeiße, der möchte nicht nach Seattle gehen, bei allem Respekt glaube ich, dass Seattle als Standort insgesamt und auch als Franchise vielleicht nochmal ein Stück weiter ist, auch wenn sie jetzt nicht viel höher in der Tabelle waren als die Winnipeg Jets, dann kann man kaum erwarten, dass diese Free Agents eben dann zu den Winnipeg Jets kommen. Das heißt, der Markt hat nicht viel hergegeben und aus dem, was da war, ist dann nicht so viel als Ergebnis dann am Ende unterm Strich rausgekommen für die Winnipeg Jets. Es gibt noch ein bisschen Salary Cap Space, das sind 4,5 Millionen knapp ungefähr für die Winnipeg Jets, aber wie gesagt, nochmal, wenn man sich anschaut, welche Unrestricted Free Agents noch auf dem Markt sind, dann ist da, würde ich sagen, nicht unbedingt der Kandidat dabei, den ich als Kombination zwischen er hilft den Winnipeg Jets und er kommt auch zu den Winnipeg Jets sehen würde. Kleine Ergänzung noch, zwei Spieler, die auch noch mit betroffen waren, meiner Deals aber, St. Ivany, der ist von den Pittsburgh Penguins gekommen, und Jack St. Ivany und David Gustafsson ist dafür nach Pittsburgh gegangen. Neben den Neuverpflichtungen und Abgängen gab es auch eine wichtige Vertragsverlängerung. Und zwar hat Cole Perfetti einen neuen Vertrag unterschrieben. Und er könnte einer der Schlüssel dafür sein, in welche Richtung sich die Winnipeg Jets dann in den nächsten Jahren entwickeln. Denn er ist einer der noch jüngeren Spieler, wenn ich sagen ganz jungen Spieler, der ja so den nächsten Schritt gehen muss, damit sie so ein bisschen diese Lücke schließen zwischen Kyle Connor, Mark Scheifele, vielleicht einem Nino Niederreiter, Alex Iafallo und dann eben den, ja, denen, die nachkommen. Also da ist eben jetzt, glaube ich, für Cole Perfetti eine sehr, sehr wichtige Rolle. Er hat einen neuen Vertrag. Er bekommt jetzt in den nächsten Jahren 6 Millionen pro Jahr. Das ist nicht super hoch, aber zeigt zumindest schon die Wertschätzung. Und ja, das könnte etwas sein, was ihnen sehr, sehr hilft. Wenn sich Perfetti sehr gut entwickelt, dann ist der Deal eine Möglichkeit, um eben dann einen, ja, Mehrwert zu schaffen und vielleicht auch dann andere Spieler anzulocken. Also da sehe ich schon, dass Perfetti da eine größere Rolle spielt, was eben die nächsten 2-3 Jahre bei den Winnipeg Jets betrifft. Wenn wir mal schauen ins Lineup, wie sortiert sich das Ganze dann auf dem Papier? Klar, erste Reihe habe ich gesagt, Scheifele, Villardi und Kyle Connor. Das ist eine gute, sehr gute erste Reihe. Wie gesagt, alle 30 plus Tore. Dabei war eben auch die Zuverlässigkeit ein großes Thema. Nur, es ist keine Reihe, wo ich sage, da haben jetzt alle immer Angst vor. Die kann scoren, die scored regelmäßig, aber die ragt eben auch nicht heraus im Vergleich mit anderen ersten Reihen. Die zweite Reihe, Adam Lowry, Alex Iafallo und Nino Niederreiter, eine sehr gute, sehr solide Reihe, aber ich habe es eben schon erwähnt, Niederreiter mit 8 Toren in der zweiten Reihe, wie gesagt, liegt nicht an ihm, lag an einer Kombi aus vielen, vielen verschiedenen Faktoren. Und das wäre für mich eine sehr, sehr gute dritte Reihe. Oder aber sie müssen einfach mehr scoren. Und da ist eben schon so ein bisschen dieses Tiefen- und Qualitätsproblem der Winnipeg Jets. Die dritte, Cole Perfetti, Vladislav Namestnikov und Brad Lambert. Da haben wir es schon. Perfetti hoffentlich eher mit einer Performance, die an eine zweite Reihe erinnert. So wird er ja auch bezahlt. Und deshalb brauchen sie von ihm dann tatsächlich diese 20 bis 30 Tore. Sie brauchen von ihm 60, 70 Punkte im Normalfall, um eben wieder in der Tabelle auch ein Stück nach oben zu gehen. Vierte Reihe, Morgan Barron, Cole Koepke und Isaac Rosén. Solide, aber auch dann nichts wirklich Besonderes. Hinten in der Abwehr, Josh Morrissey ist ein Top-Verteidiger, aber auch da wieder, ist er oberste Kategorie? Nein. Deswegen müsste man das normalerweise mit Tiefe abfangen. Dylan DeMello ist ein guter Partner für ihn. Weiß ich aber nicht, ob das eben auch eines der besseren Verteidigerpaare der Liga ist. Dylan Samberg und Neil Pionk sind okay. Und hinten Mario Ferraro ist eine sehr sinnvolle Ergänzung. Und Jack St. Ivany hat Potenzial für mich. Ist auch so ein bisschen wieder ja so eine kleine Wette. Das machen ja einige Teams, dass sie sich eben Spieler besorgen, die vielleicht woanders nicht funktioniert haben. Das ist so die Change of Scenery mit David Gustafsson zusammen. Der eine funktioniert da nicht, der andere bei dem Trade-Partner. Und dann hofft man eben, dass beide Seiten am Ende von den verschiedenen Moves profitieren. Ja, das waren die Skater. Und dann kommen wir natürlich zur Torhüterposition. Und da gibt es eben Connor Hellebuck und Stuart Skinner. Und ihr habt ja vorhin von mir gehört, dass es das Ziel ist, dass ich zu jedem Team die wichtigste Storyline euch dann auch präsentiere. Und bei den Winnipeg Jets ist für mich die wichtigste Storyline, was passiert mit Connor Hellebuck. Der hat sich im April, kurz nach dem Ende der regulären Saison, geäußert. Er hat jetzt nicht direkt gesagt, dass er getauscht werden möchte, aber wenn man sich seine Aussagen anhört, dann war die Frage, wie sieht er die Zukunft des Teams? Und er hat gesagt, naja, es ist hart. Können wir die Teile, die Spieler bekommen, die wir brauchen? Werden die Spieler kommen? Das war ja auch das Thema, was ich eben schon angesprochen habe, das Thema Free Agents, die eben vielleicht nicht unbedingt nach Winnipeg wollen. Er sagt, das sind immer die gleichen Fragen hier in Winnipeg. Ich habe das mein Zuhause gemacht, ich mag es hier. Aber der Großteil, die Mehrheit der Liga, die fühlt eben nicht so wie ich. Und dann sagt er, dann müssen wir auf die jungen Spieler schauen. Wer macht den nächsten Schritt? Wer kann den nächsten großen Schritt machen? Das ist nicht mein Job, sagt er. Mein Job ist es, den Puck zu stoppen und meine beste Leistung zu bringen. Und mein Ziel ist es, den Stanley Cup zu gewinnen. Das ist mein Ziel und das ist das, was ich noch übrig habe, denn man erinnert sich auch daran, er hat ja die Goldmedaille gewonnen und dann sagt er eben, naja, ich möchte das auf meinem Resümee, auf meinem Lebenslauf haben, den Sieg im Stanley Cup, ich spiele dieses Spiel nicht, um Geld zu verdienen, so rum ist es richtig, oder ich spiele es auch nicht, um hier Spaß zu haben, sondern ich möchte einen Stanley Cup zu gewinnen und da freue ich mich drauf, das ist mein Ziel und das waren seine Worte, wo er dann so ein bisschen ein Stück weit offen gelassen hat, was das Ganze denn bedeutet. So, im Prinzip ist es eine Aussage darüber, dass es in Winnipeg nicht die Möglichkeiten gibt, die Spieler zu verpflichten, die sie zum Stanley Cup Sieg bringen. Und er sieht eben, dass sein Ziel, sein ultimatives Ziel für seine Karriere, den Stanley Cup zu gewinnen, in Winnipeg schwer möglich sein wird. So. Also, die Journalisten, die Medien haben daraus dann, finde ich, auch korrekterweise gemacht, dass er eher an einem Trade interessiert ist, als jetzt langfristig wieder eine Art Neuaufbau, eine Art Retooling in Winnipeg mitzumachen. So, das heißt also, diese Aussagen schwebten seit April über den Winnipeg Jets. Stand jetzt, Stand heute, Ende August, ist Connor Hellebuyck immer noch ein Spieler der Winnipeg Jets. Er ist nicht getauscht worden. Es gab zum Beispiel heftige Gerüchte um die Florida Panthers, dass er dahin gehen könnte. Das Ganze hat, wenn es denn in irgendeiner Form mal möglich war, nicht funktioniert. Die sind ja andere Wege gegangen. Und dementsprechend ist jetzt Connor Hellebuyck noch in Winnipeg. Was ich auch sagen muss, was man jetzt auch wieder sieht, das ist der dritte Spieler nach Brady Tkachuk und Dylan Larkin, der mit den USA eine Goldmedaille gewonnen hat bei Olympia und danach für sich die Schlüsse gezogen hat, okay, ich habe jetzt ein bisschen den Geschmack bekommen, ich möchte jetzt gewinnen und ich möchte jetzt einen Stanley Cup holen, also auch in der NHL erfolgreich sein. Und ich äußere das auch öffentlich und setze damit im Prinzip dann mein aktuelles Team unter Druck. Ich habe ja schon gesagt, dass ich die Entwicklung zumindest mal nicht schön finde. Man wird sie nicht aufhalten können. Das ist auch verständlich. Das ist übrigens etwas, als kleine Side Note, das ist in anderen Sportarten auch passiert. Also da gibt es immer zum Beispiel beim Basketball das Beispiel Charles Barkley, der 1992 mit Michael Jordan zusammen gespielt hat beim Dream Team und dann getauscht wurde danach in der Saison von Philadelphia nach Phoenix, danach seine beste Spielzeit abgeliefert hat, weil er plötzlich gesehen hat, okay, das macht Jordan, um erfolgreich zu sein. Ich habe jetzt mit ihm gewonnen und ich möchte jetzt auch selber erfolgreich sein. Das ist kein Phänomen, was jetzt nur im Eishockey existiert. Und auch da kannst du ja sagen, naja, dadurch, dass wir lange nicht diese Best-on-Best-Turniere hatten, entwickelt sich eben jetzt die Liga und entwickeln sich die Spieler auch in diese Richtung. Da kommen dann noch die Verträge mit dazu. Es gibt immer mehr Geld und so weiter und so weiter. Dementsprechend auch da etwas mehr Player-Empowerment und dann eben auch diese Möglichkeiten, solche Wünsche zu äußern. So, was bedeutet das also für die Winnipeg Jets? Es gibt natürlich mehrere Szenarien. Idealerweise gibt es für mich zwei, nämlich Punkt 1, er überlegt sich das Ganze nochmal, investiert halt voll in die Winnipeg Jets und spielt für die Winnipeg Jets, zeigt seine Leistung, so wie das in der President's Trophy Saison der Fall war, so wie es auch in der letzten Spielzeit teilweise der Fall war. Er hatte jetzt einen Wert von plus 5,5 in 57 Spielen. Das ist nicht überragend gewesen, vor allem für seine eigenen Maßstäbe für Connor Hellebuyck. Es war aber auch nicht so, dass er sehr, sehr schlecht war. Und wie gesagt, man muss ja auch sagen, wenn du während der Saison eine Verletzung hast, eine OP hast und dann raus bist und dann erst wiederkommst, musst du dich ja auch wieder reinspielen in deine Form. Also das ist dann, fand ich, schon akzeptabel für die gesamte Situation um ihn herum. So, kommt er zurück, spielt gut. Dann ist es eben auch so, dass die Winnipeg Jets eine erfolgreiche Saison haben können. Ist es so, dass er sagt, er will partout weg, dann wäre es für mich am besten insgesamt natürlich für alle Beteiligten, wenn man ihn jetzt noch vor der Saison tauschen könnte, weil man dann Ruhe hat in Winnipeg, weil es dann eben die Spieler, Prospects gibt, die dann nach Winnipeg kommen und das Team auch verstärken können, beziehungsweise wenn es dann Draftpicks sein sollten, dann ist zumindest die Möglichkeit da, diese Draftpicks auch während der Saison noch zu nutzen und damit vielleicht andere Spieler zu holen, die aufgrund ihrer Verträge und Kombinationen aus Leistung nicht unbedingt bei anderen Teams noch so beliebt sind. Das heißt also, wenn Hellebuyck geht, dann sind ja über 8 Millionen an Salary Cap Space frei und wenn du dann vielleicht einen Spieler hast, der einen etwas längerfristigen Vertrag hat, idealerweise natürlich keine No-Trade-Clause, dann könnte vielleicht Winnipeg sich da so ein paar unzufriedene Akteure angeln. Das wäre im Prinzip so für mich Idealszenario A, Idealszenario B, was die Thematik Connor Hellebuyck betrifft, also Klarheit vor der Saison. Schlecht wäre natürlich, wenn sich das Ganze dann in der Saison weiterzieht, wenn man gar nicht so weiß, okay, wird er jetzt getauscht, wird er nicht getauscht, es gibt immer wieder die Gerüchte, er muss sich immer wieder äußern, alle Mannschaftskollegen werden gefragt und müssen sich äußern. Das ist eine Thematik, die so ein Team von vornherein runterziehen kann und von vornherein auch zerstören kann. Ich finde Stuart Skinner in dem Zusammenhang eigentlich relativ clever von Kevin Cheveldayoff, denn der ist so eine Art Versicherung für diese Thematik. Sollte Connor Hellebuyck bleiben, ist er eine sehr gute Backup-Lösung und kann vielleicht auch helfen, einfach diesen Workload auch zu reduzieren. Also bei Hellebuyck, wenn man sich die Spiele anschaut, die letzten Jahre 66, 64, 60, 63 und in einer Saison mit Verletzung 57 Partien. Also er spielt sehr, sehr viel. Und idealerweise versuchen ja die Teams so den Workload ihrer Nummer 1 Torhüter eher so ein bisschen zu reduzieren. Das heißt, nehmen wir mal an, Connor Hellebuyck ist gesund und spielt, sagen wir mal, gar nicht so viel weniger, von mir aus 55 Partien. Und du hast aber Stuart Skinner als Backup, der dann in den verbleibenden Partien wirklich gute Leistungen bringen kann, dann würde ich schon sagen, dass ihnen das auch mehr Punkte bringen könnte. Sollte aber Connor Hellebuyck getauscht werden, dann ist Stuart Skinner auch ein Torhüter, der als Nummer 1 agieren kann. Ich weiß, ich bin auch ein großer Kritiker gewesen von ihm im Edmonton und auch jemand, der sagt, das ist wahrscheinlich nicht der zuverlässigste und auch nicht unbedingt der Torhüter, mit dem du einen Stanley Cup gewinnen kannst. Aber gegenüber, ich setze wirklich einen ganz klassischen Backup dann auf die Nummer 1, ist das schon eine Verbesserung. Also es ist, wie gesagt, so ein bisschen für mich die Versicherung für den Fall, dass Connor Hellebuyck getauscht wird. Das also zur wichtigsten Storyline. Ja, und dann der Erfolgsmaßstab. Welche Platzierung müssen die Winnipeg Jets erreichen, um von einer erfolgreichen Saison zu sprechen? Das bedeutet natürlich, dass ich einmal auf die Division selber schauen muss. Und realistisch gesehen sind da die ersten drei der letzten Spielzeit auch in der nächsten Saison nicht einzuholen für Winnipeg. Das bedeutet, Colorado, Dallas, Minnesota sind schon mal die Teams 1 bis 3. Bleibt also der Kampf um die Wildcard-Plätze und da wird es natürlich auch sehr, sehr schwierig werden. Utah letztes Jahr in den Playoffs auch keine schlechte Serie absolviert gegen die Vegas Golden Knights. St. Louis kann man so ein bisschen schlechter einschätzen, vielleicht als in der letzten Saison durch den Abgang von Jordan Kyrou sicherlich. Dann gibt es die Nashville Predators, die ja für mich auch noch so ein bisschen schwer zu greifen sind, und die Chicago Blackhawks. Und ich würde sagen, eine sehr erfolgreiche Saison für die Winnipeg Jets wäre das Erreichen der Playoffs, egal in welcher Form, ob sie dann vielleicht noch auf 3 rutschen oder zumindest auf einem Wildcard-Platz. Ich würde sagen, zufrieden kann man auch sein in Winnipeg, wenn die Jets in der Playoff-Bubble in diesem Bereich sind, wo es eben um die Wildcard-Plätze geht, dass man sich auch auf der anderen Seite wahrscheinlich dann mit Teams wie Anaheim, wie Los Angeles, wie San Jose, Seattle duelliert. Das ist dann schon ein ziemlicher Mix an Teams, die sich um 2 Plätze balgen, die dann für die Wildcard-Qualifizierung ausreichen. Das würde ich sagen, wäre auch eine Saison, wo man sagen kann, okay, da kann man mit zufrieden sein. Und schlecht wäre die Saison, wenn eben die Winnipeg Jets nicht um die Playoffs mitkämpfen können, wenn vielleicht frühzeitig Connor Hellebuyck geht, wenn aber auf der anderen Seite vielleicht auch diese ganze Thematik für so viel Unruhe sorgt. Möglicherweise verletzt sich einer aus den ersten 3. Cole Perfetti geht nicht den nächsten Schritt. Die jungen Spieler gehen auch nicht den nächsten Schritt. Dann wäre die Saison der Winnipeg Jets schlecht, wenn sie einfach nicht mal über einen längeren Zeitraum auch sich in diesem Bereich um die Plätze, ich sag jetzt mal in der Western Conference, um die Plätze 7 bis 10, 11, 12 befinden, sondern direkt auch mit nach hinten abfallen. Das wäre aus meiner Sicht auch schlecht. Was ich jetzt eben vergessen habe, deswegen ist das vielleicht auch gar nicht schlecht, in der ersten Ausgabe noch so ein paar Dinge auszuprobieren, das muss ich bei den anderen Folgen dann noch etwas verbessern, sind die Prospects. Auch das ist ein Punkt, den ihr in den letzten Jahren immer wieder mit erwähnt habt für die Vorschau-Sendungen. Wer sind denn Spieler, die vielleicht dann auch auftauchen werden im NHL-Kader? Da ist zuerst zu nennen Viggo Björk, der aus der Svenska Hockey Liga kommt, ist kein großer Spieler, aber er hat eine sehr, sehr gute Spielzeit abgeliefert in der Svenska Hockey Liga. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil er keine Angst hat, weil er schnell ist, weil er trotzdem körperlich ist und weil er einen Drang zum Tor hat. Das ist einer, wenn ich bei Winnipeg was zu sagen hätte, dann würde ich den auf jeden Fall mal reinschmeißen in das NHL-Team. Einfach schauen für 5, 6, 8 Spiele, wie er sich dort macht, ob er zurechtkommt mit der NHL und ob er vielleicht dem Team auch direkt mal weiterhelfen kann. Eben dann für die zweite, dritte Reihe ein bisschen eine andere Komponente mit reinbringt und dort diese Linien dann besser macht. Das wäre jemand, den ich wirklich erwarten würde in der nächsten Saison. Nicht unbedingt, dass er komplett die Spielzeit absolviert, aber einfach, dass sie ihn testen, dass sie vielleicht auch zu Saisonbeginn schauen, passt er rein. Wenn er sich natürlich dann gut macht, dann kann es auch sein, dass man ihn über einen längeren Zeitraum sieht. Dann gibt es noch zu nennen Elias Salomonsson. Der ist ein Verteidiger, Zweitrundpick 2022. Der hat schon 32 Spiele gemacht letzte Saison. Also der dürfte vielleicht auch etwas mehr Spielzeit noch bekommen und dann noch des Öfteren auftauchen. Braden Jaeger von den Manitoba Moose. Da weiß ich nicht, wie zufrieden sie mit ihm waren. Er war bei den Moose auch nicht so mit 30 Punkten gut unterwegs. Auch der ist eben jemand, das ist ein Spieler, den sie von den Penguins ja auch erhalten hatten. Der, ja, da wäre es gut natürlich für Winnipeg, wenn der auch wieder sich weiterentwickelt, dann eine Alternative wird für die dritte, vierte Reihe. Brad Lambert und Sascha, ich glaube, Bourmedien heißt der. Die werden auch noch zwei Spieler. Lambert ist ein älterer, 22 Jahre alt, Erstrundpick 2022. Der könnte mit auftauchen. Und Bourmedien, der ist ein Verteidiger, wird wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr erst im College spielen, Ohio State University. Das heißt, es könnte was zum Saisonende werden, wenn er dann das College verlässt. Und in der Spielzeit drauf sollte man ihn auf dem Zettel haben. Das also noch so ein bisschen zu den Prospects. Und im Prinzip habt ihr eben schon gehört, mein Tipp für die Winnipeg Jets ist, dass sie sich irgendwo in dieser Playoff-Bubble bewegen werden, abhängig von wirklich viel der Thematik. Connor Hellebuck wird sich die Saison entwickeln. Da ist möglich, ich sag mal, als Maximum Platz 3 in der Division. Oder wenn es wirklich sehr schlecht läuft, fallen sie früh raus aus dem Rennen um die Playoff-Plätze und es wird ein langer, kalter Winter wahrscheinlich in Winnipeg und dann auch keine besonders gute Saison. Das meine Vorschau auf die Winnipeg Jets 2026-2027 und in der nächsten Ausgabe geht es weiter mit den Buffalo Sabres. Und damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Es gibt viele Wege, den Sportpassion Podcast zu unterstützen. Ein neuer Weg ist das Crowdfunding unter startnext.com/sportpassion-global-series. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, was die Reisekosten für die Global Series in Finnland und in Düsseldorf betrifft, dann könnt ihr das unter der Adresse machen. Schaut auch gerne in die Shownotes. Ich sage jetzt schon vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.